Bastard Berlin.
Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
Aus dem Wissen muss ein Können werden.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Bastard Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Bastard Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ein herzliches Ahoi vom Deck der leckgeschlagenen MS Deutschland. Die Führungsoffiziere unter Leitung von Olaf Ahab Scholz sind weiter auf der Suche nach dem weißen Wal der deutschen Klimapolitik. Und für uns steht heute eines außer Frage, warum wir auch heute hier wieder sitzen.
Weil aus deiner Flagge viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor.
Du bist von allem ein Teil.
Und alles ist ein Teil von dir.
Du bist Deutschland!
Na, wer erinnert sich noch? Das war im Jahr 2005 und es waren über 25 Medienunternehmen, die das ins Leben gerufen haben. Aber ich muss sagen, heute könnte man so eine Kampagne natürlich nicht mehr machen.
Weil Xavier Naidoo und Harald Schmidt vorkommen.
Ja, auch Marcel, aber vor allem, weil Flaggen und Nationalstolz sowas von 2005, 2006 sind. Da gab es so ein kleines Zeitfenster, da war das schwarz-rot geil. Heute ist es aber natürlich Nazi.
Natürlich.
Und die Botschaften der Medienunternehmen von heute, die klingen sowieso ganz anders. Schütze dich und andere. Impfen hilft.
Ja, und leider scheint das Ganze im Herbst möglicherweise ja eine Neuauflage zu bekommen. Also geht das tatsächlich alles jetzt schon wieder von vorne los? Was das angeht, haben wir heute gute und vielleicht auch weniger gute Nachrichten für euch.
Ganz toll, als hätten wir es in der letzten Sendung geahnt. Am Ende der letzten Sendung haben wir gesagt, oh mein Gott, Lob von der CDU, was haben wir falsch gemacht? Nein, heute werden wir die CDU aufknöpfen. Vorknöpfen. Wir knöpfen uns heute die CDU vor, hängt die CDU, solange es noch Bäume gibt. Alter Witz hat man früher mit den Grünen gemacht. Ich fand es immer lustig, auch total. Damals, als ich bei den Grünen war, heute vielleicht Volksverhetzung. Von daher, es ist nur ein alter Witz. Wir haben ja immer diese Warnung, für Google warnt hoffentlich auch heute, vor schlechten Witzen aus der Vergangenheit.
Wir kriegen den Warnhinweis, den Otto auch hat. Dann sind alle zufrieden.
Ja, könnte so lustig wie Otto sein. Parteichef Friedrich Merz hat die ein oder andere Maß zu viel getrunken, möglicherweise, und darum schauen wir uns seine Aussagen ganz genau an.
Weitere Gäste heute bei Bastard Berlin, Kalle Kiffmaschine Lauterbach, ein gewisser Herr Fauci, diverse Ministerpräsidenten sowie eine sehr freigebige Regierung, wenn es um euer Steuergeld geht, ja. Und für alle zusammen, da gilt übrigens Folgendes nicht.
Egal, wo du arbeitest.
Egal, welche Position du hast. Den Laden zusammen.
Du bist der Laden.
Du bist Deutschland.
Und damit starten wir unser erstes Thema. Deutschland im September 23, das ist der schwarz-rot-geile Suchtmoment. Besser wird's nicht.
Die Außenministerin, die träumt von starken Stimulanzien. Hubert Aiwanger säuft sich seine Jugend schön und Friedrich Merz berauscht sich an der eigenen Fantasie.
Doch geübte Konsumenten wissen, je schöner das Fest, desto trister der Tag danach. Und Bastard Berlin hält euch heute allen den Spiegel vor. Ja, so seht ihr aus.
Herr Merz, entschuldigen Sie, Sie tropfen. Sie schwitzen wie Joschka Fischer beim Marathon.
Ja, Frau Baerbock, so viel Visagistin war noch nie, aber Ihre Zornesfalte wird immer deutlich erkennbar.
Und ja, Herr Scholz, Ihre Augenklappe, die gibt Ihnen etwas Verwegenes, ja. Aber wer beim Geradeauslaufen hinfällt, dem fehlt es ja irgendwie an Gradlinigkeit.
Ja, oder anderes Problem, über Taus diskutieren mit den Klitschkos. Man weiß es nicht. Also es ist doch wirklich verrückt. Der Kanzler stolpert beim Joggen. Die Kanzlerin hat sich das Becken gebrochen beim Skilanglauf. Mhm. Wir haben offensichtlich Kanzler, für die selbst Rentnersport noch eine lebensbedrohliche Gefahr ist.
Stimmt. Herr Scholz, vielleicht versuchen Sie es mal mit Fallschirmspringen.
Ja, Fallschirmspringen ohne Fallschirm, denn das ist das schwarz-rot-geile Deutschlandgefühl. Das jedenfalls meint der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Friedrich Merz hat vom Leder gezogen.
Das war ein Maß an Ignoranz, an Dämlichkeit, an Verantwortungslosigkeit und an Schwachsinn, wie man ihn überhaupt nicht überbieten kann in einer so schwierigen Zeit.
Merz ist on fire. Und hier kritisiert er gerade übrigens den Atomausstieg.
Den Atomausstieg? Ach, sieh mal an. Wer hat's erfunden? Ja, das war natürlich Jürgen Trittin, Gerhard Schröder, Joschka Fischer. Das war diese Generation, die hat den Atomausstieg erfunden. Aber wer hat den Ausstieg dann zuerst rückgängig gemacht und dann die Neuauflage vom Atomausstieg erfunden?
Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten.
Angela Merkel und die CDU. Die Partei von Friedrich Merz hat den Atomausstieg beschlossen. Gut, Herr Merz kann sich vielleicht nicht mehr so genau daran erinnern. Der war ja damals schwer beschäftigt.
Während die Kanzlerin seinerzeit ihre Meinung geändert hat, war Friedrich Merz nämlich Veräußerungsbeauftragter. Er hat ein Klischee widerlegt. Das Klischee ist ja, unsere Politiker, die würden in der freien Wirtschaft niemals Erfolg haben.
Ja.
Wobei, so frei war die Wirtschaft nicht. Was ist denn eigentlich ein Veräußerungsbeauftragter? Naja, Friedrich Merz sollte eine Bank verkaufen. Darüber hat im April 2011 der Stern berichtet. Ein Merz-Spezialhonorar. Die Eigentümer der WestLB, darunter das klamme Nordrhein-Westfalen, zahlen dem langjährigen CDU-Mann Friedrich Merz ein fürstliches Tageshonorar von 5.000 Euro.
Wir erfahren, dass Friedrich Merz damals ja fast Vollzeit für die WestLB im Einsatz war. Und laut ARD hat er für seinen fast Vollzeitjob rund 2 Millionen Euro erhalten in 396 Tagen.
In fast Vollzeit zum Multimillionär. Also das muss man dem Politiker erstmal nachmachen. Und noch ein Schmankerl obendrauf. Was hat der Veräußerungsbeauftragte der WestLB nicht gemacht? Er hat sie veräußert. Also das hat er nicht getan. Friedrich Merz hat die Bank nicht veräußern können. Außer Spesen nichts gewesen, sagen böse Zungen.
Aber meine Güte, ja, die ganze Arbeit, ja. Ich meine, es war ja fast Vollzeit, ja. Und da hat er den Atomausstieg der CDU möglicherweise ja gar nicht mitbekommen.
Richtig. Und damit zurück in die Gegenwart, und zwar nach Guillermoz. Wer es nicht kennt, Guillermoz ist Entspannung, es ist Blasmusik. Es ist einfach eine schwarz-rot geile Zeit. Die eingeborenen Bayern pflegen ihr Brauchtum. Seit über 700 Jahren wird im Norden von Bayern Jahrmarkt gefeiert.
Und am Montag, da wird es in Guillermoz immer politisch, insbesondere von der Landtagswahl natürlich. Klar, die Bayernwahl steht ja vor der Tür. Da kommen dann Spitzenpolitiker aus ganz Deutschland und die helfen dann ihren jeweiligen Kandidaten. Und Markus Söder, der bekam eben Beistand von Fritze Merz.
Beistand von Friedrich Merz, das kann teuer werden. So vielleicht auch dieses Mal, jedenfalls wenn die Bayern heute Basta Berlin gucken. Hier kommt die nächste Ansage von WestLB BlackRock Fritze Merz.
Ich will das mal dem Markus Söder sagen. Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun. Sie können kein Koalitionspartner für uns sein.
Keine Koalition mit den Grünen. So, die knallhart Aussage von Friedrich Merz. Das wird Konservative in der Union sicherlich beruhigen. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen.
Mit den Grünen haben wir in den letzten Wochen in intensiven Gesprächen daran gearbeitet, wie wir zu gemeinsamen Ideen zum Wohle unseres Landes kommen. Heute kann ich sagen, das Fundament für eine erfolgreiche Arbeit für Nordrhein-Westfalen auch in den nächsten 5 Jahren ist gelegt.
Herr Merz, mit den Grünen kann man nicht zusammenarbeiten? Eine Koalition ist ausgeschlossen. Na klar, aber in Nordrhein-Westfalen, da ging es schon. Das war aber sicherlich eine Ausnahme.
Eine absolut einmalige Sache, ja. Da hat der Ex-Lobbyist Hendrik Wüst bestimmt vergessen, dem Ex-Lobbyisten Friedrich Merz irgendwie Bescheid zu sagen. Sicher eine Ausnahme. Die FAZ berichtet.
6 Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Verhandler der Steuerungsgruppe seien sich in allen Bereichen einig, sagte ein CDU-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die Wiederwahl von Ministerpräsident Daniel Günther im Landtag ist für kommenden Mittwoch geplant. Dort haben CDU und Grüne eine Zweidrittelmehrheit.
Eine Koalition mit den Grünen? Also das geht gar nicht. Es sei denn, man ist ein machtgeiler Opportunist oder ständig besoffen. Hendrik Wüst und Schleswig-Holsteins Daniel Günther, sucht euch bitte aus, wer von beiden wie gemeint ist.
Friedrich Merz, eine Koalition mit den Grünen ist einfach undenkbar, ja? Die knallhart Aussage des Privatfliegers aus dem gehobenen Mittelstand gilt fast ohne Ausnahmen.
Ja, also Ausnahmen gibt es vielleicht mal in NRW oder in Norddeutschland.
Wir haben uns geeinigt, wir haben einen Koalitionsvertrag vereinbart, der aus unserer Überzeugung gut ist für die Zukunft unseres Landes. Wir bauen auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit, die wir in den letzten 5 Jahren gepflegt haben.
10 Jahre Schwarz-Grün in Hessen. Mensch, herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle, ja. Und lieber Herr Merz, wollen wir doch mal gemeinsam auf die aktuellen Umfragen schauen. Schreibt es etwa der Spiegel oder auch Civey. CDU liegt dort bei 29%, die Grünen bei 20%, die SPD bei 18% und die AfD bei 16%.
Das heißt, die Nicht-Schwarz-Grünen in der CDU haben jetzt mehrere Optionen. Beispielsweise könnten sie mit der AfD und der FDP eine bürgerlich-rechts-konservative Koalition eingehen. Ich würde mal sagen, eher unwahrscheinlich aktuell.
Ja, die CDU könnte auch mit der SPD koalieren, also mit Nancy Faeser. Oder die CDU in Hessen könnte ihre 10-jährige Koalition mit den Grünen fortsetzen. Ja? Na, Herr Merz, was wird da passieren?
Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun.
Okay, Herr Merz, wir behalten das alle mal im Hinterkopf und sind sehr gespannt, was Ministerpräsident Boris Rhein dann tatsächlich machen wird. Wäre ja eine Frechheit, wenn er das Machtwort des Chefes ignorieren würde.
Ja, CDU und Grüne, das geht einfach gar nicht. Also außer in NRW, in Schleswig-Holstein und in Hessen.
Sie zeigen Geschlossenheit. Grüne und CDU präsentieren ihren Koalitionsvertrag. Bei der Landtagswahl erzielten die Grünen einen historischen Sieg. Die CDU eine historische Niederlage, muss daher Zugeständnisse machen. Klima soll Vorrang haben.
Keine Koalition mit den Grünen, außer im Norden, im Westen, in der Mitte und im Süden von Deutschland.
Im Osten. AFP berichtet.
3 Monate nach der Landtagswahl in Sachsen einigen sich CDU, Grüne und SPD auf einen Koalitionsvertrag.
Eine Koalition, die stabil mit gegenseitigem Vertrauen 5 Jahre für dieses Land arbeiten will. Eine Sachsen-Koalition.
Keine Koalition mit den Grünen, sagt Friedrich Merz, außer in 5 Bundesländern. Aber wisst ihr was? Das war's natürlich noch nicht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, also wirklich fast grandios, dass wir uns auf diesen Koalitionsvertrag einigen konnten. Und viele von Ihnen wissen das. Wir hatten da einen langen Weg und teilweise war dieser Weg steinig. Manchmal schien es, dass die Felsen, die da drauf liegen, so groß sind, dass wir es gar nicht schaffen können.
Sagt CDU-Landeschef Michael Stübgen in Brandenburg.
Ja.
Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Und da ist er schon wieder. Xavier Naidoo lässt grüßen.
Ja, Mensch. Und damit haben wir jetzt 6 Koalitionen von CDU und Grünen auf Landesebene. Und in Hessen rechnen wir auch fest mit einer Fortsetzung von Schwarz-Grün. Und das alles, obwohl der Parteivorsitzende von solchen Koalitionen abrät.
Vorsicht. Herr Merz hat ja eine Einschränkung gemacht. Der CDU-Parteivorsitzende sagte ja, keine Koalition, wenn die Grünen die Realität auch und besonders in der Einwanderungspolitik verweigern. Das hat er gesagt.
Tja, Herr Merz, wer hat denn dieses "Wir schaffen das" gesagt? War das nicht die Union?
Wer hat denn den Grundstein für die aktuelle Politik gelegt? War das nicht etwa die CDU?
Und wer hat denn die Warnungen der Kommunen ignoriert, die Überforderung in Schulen und Kitas?
Es war die CDU, und zwar jahrelang. Es war ihre Vorgängerin Angela Merkel. Also Herr Merz, Sie waren ja die meiste Zeit nicht dabei, denn Sie haben bewiesen, dass Sie in der Privatwirtschaft ein echter High Potential sind.
Aber der Herr Bouffier, der war dabei, ja. Der Herr Wüst, der war dabei. Der Herr Kretschmer, Herr Günther, Herr Rhein, Herr Stübgen und Herr Strobel. Diese CDU-Landespolitiker sind ja nicht wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. Die haben die Migrationspolitik der vergangenen Jahre alle mitgetragen und auch unterstützt.
Also Herr Merz, wir sind nicht ganz so vergesslich wie Bundeskanzler Scholz oder Hubert Aiwanger. Darum haben wir gerne nochmal darauf hingewiesen. Ihre Glaubwürdigkeit rangiert ohnehin zwischen zwei großen Persönlichkeiten. Beinahe Bundeskanzler Christoph Daum und dem adligen Baron Münchhausen.
Gut, ja. Ja. Aber weil es so schön mit dem Fritze war, ja, da machen wir jetzt einfach nochmal eine Runde weiter. Was ist dieses Guillermos eigentlich? Ob er uns das vielleicht einfach nochmal erklären kann?
Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Guillermos ist Deutschland, meine Damen und Herren.
Friedrich Merz definiert Deutschland. Guillermos ist 700 Jahre Karussell fahren, 700 Jahre sich selbst im Kreis drehen, 700 Jahre saufen bis zum Brechreiz. Das ist Deutschland.
Wahnsinn. Und Friedrich Merz, der spielt da ja auch mit so einer Floskel. Mit einer neuen Floskel, die ich jetzt schon mehrfach bei ihm gehört habe. Wir und ihr. Also wir sind Deutschland, ne? Und diese unüberschaubare Vielfalt aus Kulturen, Sprachen und aus Ansichten, das ist es nicht. Ja. Woran erinnert uns das noch gleich?
Das ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal?
Der konservative Buddy aus Österreich, der gar nicht normale Karl Nehammer von der ÖVP. Mhm. Und natürlich erinnert uns das auch an die Wahlwerbung der AfD, Deutschland aber normal.
Die neue Normalitätsdebatte, jetzt auch mit Friedrich Merz. Klasse, ja? Und er zeigt da mit dem Finger auf Kreuzberg. Mhm. Aber wo kommt der eigentlich nochmal her?
Das Hochsauerland ist meine Heimat. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich zu Hause, hier habe ich meine Freunde, meine Familie. Und wenn ich am Wochenende hier bin, mit dem Fahrrad unterwegs bin, ja, dann geht mir das Herz auf.
Er kommt aus dem Hochsauerland. Ja, da geht ihm das Herz auf. Das verstehen wir natürlich. Aber Herr Merz, wenn Sie über Deutschland sprechen, dann schauen Sie doch direkt vor Ihrer eigenen Haustür, schauen Sie doch in Ihre wunderschöne Heimat. Denn auch im Hochsauerlandkreis gibt es interessante Neuigkeiten.
Die Westfalenpost berichtet Ende August, im Hochsauerlandkreis leben zwei Männer mit jeweils zwei Frauen. Der Bund genehmigte den Familiennachzug der Zweitfrauen. In Deutschland ist die Doppelehe oder Vielehe gesetzlich verboten und gilt als strafbar, sofern sie nicht nach anderen erlaubten Regeln im Ausland, wie in vielen islamischen Ländern, geschlossen worden ist. Zwei solcher Fälle von Bigamie, so der Fachbegriff, haben jetzt das Ausländeramt des Hochsauerlandkreises beschäftigt, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte.
Na, Herr Merz, ganz schön was los im Hochsauerlandkreis. Der Familiennachzug, über den wir hier auch schon gesprochen haben, treibt ganz besondere Blüten. Zwei männliche Ortskräfte kommen also in den Wahlkreis von Friedrich Merz. Ortskraft Nummer 1 kommt mit zwei Frauen und 10 Kindern, übrigens in zwei unterschiedlichen Wohnungen.
Und Ortskraft Nummer 2 lebt mit beiden Frauen und 9 Kindern zusammen.
Und Herr Merz, Sie können das jetzt natürlich auf die aktuelle Bundesregierung schieben. Denn im Artikel wurde ja genau die auch als Bezug genommen. Sie könnten sich aber natürlich auch bei Ihrer Vorgängerin informieren.
Ja, es war die Merkel-Regierung, die Ortskräfte aus Afghanistan nach Deutschland bringen wollte. Ein humanitärer Akt mit spannenden Konsequenzen für unser Land. Damit erfährt der Afghanistan-Einsatz eine ganz neue Wolte. Wer für die Bundeswehr gearbeitet hat, kann die Bigamie nach Deutschland bringen.
Die Kanzlerin im Angriffsmodus genervt von den Attacken all derjenigen, die im Nachhinein immer alles besser wissen. Sehr geehrt,
hinterher. Im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert. Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos.
Tja, Frau Merkel, aber Sie hören ja nicht auf uns. Sie hören weder vorher auf uns, noch währenddessen, noch hinterher hören Sie auf uns. Aber Frau Merkel, wir von Buster Berlin, wir sind ja Dienstleister. Und darum sagen wir Ihnen jetzt schon, was in Zukunft passieren wird.
Wir sagen Ihnen, wie die Politik mit so einem Fall umgehen wird. Also die AfD wird beispielsweise ausrechnen, wie viele Sozialleistungen die beiden Familien beziehen werden.
Christian Lindner von der FDP wird darauf hinweisen, dass Kinderarmut vor allem ein Problem von zugewanderten Familien ist.
Die Grünen werden Kinderarmut im Allgemeinen feststellen und eine Erhöhung der Hilfe für die Kinder fordern.
Die CDU wird mit dem Finger auf andere zeigen.
Und die SPD, die wird vermutlich an die Solidarität appellieren und dann Steuern und Abgaben erhöhen.
Aber wissen Sie, was niemand tun wird? Wirklich niemand. Die Probleme von Deutschland lösen. Und im Übrigen auch nicht die Herausforderungen und Probleme, die die 19 Kinder in Deutschland haben. Denn das kann Deutschland nicht. Wir schaffen das nicht.
Mm-mm. Aber lasst uns noch ein Wort zu Kreuzberg verlieren. Herr Merz, noch einmal bitte.
Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Gillamoos ist Deutschland.
Herr Merz, ich breche jetzt mal eine Lanze für Kreuzberg. An vielen Ecken ist das ein wunderschöner Bezirk. Ich habe selber schon unglaublich viel Zeit dort verbracht. An jeder Ecke ist es ein Stadtteil mit großer Freiheit, mit kreativen Menschen und mit neuen Ideen.
Ja, der Bezirk heißt übrigens komplett Friedrichshain-Kreuzberg. Es ist ein Stadtteil, der quasi einen ehemaligen Weststadtteil und einen ehemaligen Oststadtteil verbindet. Auch das ist übrigens eine tolle Sache. Und gerade an der Oberbaumbrücke, also da treffen sich wirklich großartige Menschen. Da ist immer was los, da ist Party, da ist Musik, jede Menge Spaß. Und in dem Bezirk, da gibt es auch weltbekannte Diskotheken, wie übrigens das Berghain und das Watergate.
Für jeden ist was dabei. Also wirklich, auch für Schwule und Lesben. Und alle, die einen richtig lustigen Abend haben wollen, da gibt's beispielsweise die Bar zum schmutzigen Hobby. Auch da bin ich schon das ein oder andere Mal abgestiegen
so für Hobbys
und abgestürzt.
Ja, und für die Community, da gibt's auch noch die Busche. Die Busche, ja, ist ein schwul-lesbischer Traditionsclub an der Oberbaumbrücke auch. Aber was lesen wir denn da im Magazin Schwulissimo?
Ah, und Vorsicht, wir sind ja Dienstleister, darum gibt es jetzt mal Argumentationshilfen für die Konservativen in der CDU und vielleicht auch für Alice Weidel. Wir lesen in Schwulissimo, also dem Magazin, das uns mit dem besten Namen der Welt zuvorgekommen ist. Falls ihr mal einen Podcast macht, Schwulissimo mit Ben und Mark, dann sind wir dabei. Busche-Chefin Carla Palau sorgt sich wegen Flüchtlingsheim. Bald soll das Hostel am Warschauer Platz direkt gegenüber als Flüchtlingsheim neu eröffnet werden. Daher richtete sich Palau in einem offenen Brief an Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Das Flüchtlingsheim soll bis zu 650 Geflüchteten Unterschlupf gewähren, die laut Palau aus Afghanistan, Syrien und der Türkei stammen.
Ach was. Bald 40 Jahre lang gibt es den Club Die Busche, eine echte Institution. Jetzt aber meint die Chefin, Ausländer würden die Community gefährden. Zitat: In den vergangenen Monaten erhöhte sich die Zahl der Straftaten gegen homosexuelle Personen in Berlin enorm. Die weitaus überwiegende Zahl der Straftäter sind Migranten mit muslimischem Hintergrund.
Und nicht nur auf den vermeintlichen Hass von Flüchtlingen auf die Community verweist Palau. Sie meint, die Kriminalität würde explodieren. Wenn es zum Konflikt zwischen Geflüchteten und Busche-Gästen käme, dann wäre es das Ende des Clubs.
Manche Flüchtlinge steigern die Kriminalität und die Feindlichkeit gegenüber der LGBTQI-Plus-Gemeinde. Aha. Ob die Busche-Chefin wohl Rückhalt in der Politik bekommt? Oh, was sagen denn da die Experten?
Fragen wir doch mal bei einem ganz neuen Experten. Er ist gerade mal seit wenigen Monaten im Amt. Es ist der Queer-Beauftragte der Stadt Berlin. Alfonso Pantinsami, Pantisano.
Pantisano.
Parmesani.
Ja,
ja, das ist jetzt
Parmesan ist das mit dem Chip, das ist was anderes.
Alfonso Pantisano ist kurz im Amt, aber hat bereits für Aufsehen gesorgt. Es gab ein Interview mit der Welt, das wurde allerdings häufig verkürzt wiedergegeben und dann auch gegen ihn verwendet. Wir werden das jetzt mal ein bisschen länger darstellen. Also die Welt spricht ihn darauf an, dass Gewalttaten häufig von jungen Männern aus arabisch- oder türkischsprachigen Familien kämen.
Seine Antwort: Wir dürfen es uns nicht zu einfach machen und nur auf die anderen zeigen. Homosexualität gilt nicht nur im Islam als Sünde, sondern mindestens genauso auch in der katholischen Kirche. Erinnern Sie sich daran, wie der deutsche Papst Benedikt immer wieder gegen die queere Community gewettert hat?
Dann kommt das Zitat, was ihm danach oft vorgeworfen wurde. Im Übrigen, es gibt genauso viele Italiener oder Deutsche, die queere Menschen angreifen. Und auch in konservativen Gesellschaftsgruppen, die durch die Präsenz von Schwulen und Lesben ihr Familienbild gefährdet sehen.
Damit soll der Queer-Beauftragte von Berlin Whataboutism betrieben haben. Also von muslimischen Angreifern, die generalisiert haben und das Problem dann damit kleingeredet haben.
Und dann wird es noch einmal interessant. Das Problem sind nicht türkisch- oder arabischstämmige junge Männer, sondern die diskriminierenden und ausgrenzenden Strukturen, in die sie hineinwachsen.
Tja, Herr Pantisano, man könnte Ihnen jetzt entgegenhalten, wenn junge Männer aus diskriminierenden Strukturen direkt neben der Busche einziehen, was wird denn dann wohl passieren?
Sie werden diskriminieren und damit genau das tun, was Sie eigentlich in Abrede stellen. Aber Moment, wir haben noch einen weiteren Experten für euch.
Und dafür blicken wir nach Frankfurt am Main. Das ZDF berichtet über die steigende Zahl queerfeindlicher Delikte und spricht mit einem Opfer.
Und daraufhin hat der Angreifer seine Faust gezogen mit irgendeinem harten Metallgegenstand wohl und hat mich voll am Kinn getroffen. Und es war so heftig, dass mir nicht nur der Kiefer gebrochen ist, sondern ich wirklich direkt K.O. war.
Die Polizei konnte den Mann fassen, der ihm das angetan hat. 6 Wochen lang hatte Manuel Stellschrauben in seinem Kieferknochen, konnte den Mund nicht öffnen.
Manuel Irbeck heißt der Mann und er wurde schwer verletzt. Ihr habt ja diese wirklich schrecklichen Fotos gerade gesehen. Ein Tatverdächtiger wurde übrigens auch gefasst. Leider verrät uns der ZDF-Bericht nichts über die Herkunft dieses Täters. Auch online konnten wir dazu nichts finden. Kann es denn wirklich sein, dass die Zunahme der queerfeindlichen Delikte mit Geflüchteten oder Jugendlichen mit arabischem oder türkischem, muslimischem Hintergrund zusammenhängen?
Nein. Sagt der LGBTI...
Nee, liest das richtig vor. Der heißt nämlich anders.
LSBTIQ, was ist denn das schon wieder?
Ich frage mich das auch. Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Identitäre, vermute ich mal.
Ja, Identitäre,
auf jeden Fall. Identitäre sind ja auch überwiegend homosexuell, habe ich gehört.
Ja, und es muss so sein, weil es ist ja der LSBTIQ-Beauftragte der Polizei Frankfurt am Main. Der sagt, man würde vielmehr die Dunkelziffer beleuchten. Und?
Meistens gehe die Gewalt gegen Queere von jungen Männern in einer Gruppe aus, sagt die Frankfurter Polizei. Herkunft oder Religion spielten keine Rolle.
Es sind keine bestimmten Tätergruppen, die Straftaten gegen die queeren Menschen begehen. Es sind teils oder größtenteils Zufallsbegegnungen.
Frau Merkel, auch hier wieder unsere Dienstleistung für Sie. Die AfD wird sagen, Flüchtlinge hassen Schwule und greifen Schwule an.
Die Grünen werden sagen, dass es nicht die Flüchtlinge sind, es sind die Umstände, in denen sie leben.
Die FDP wird besser wenig sagen, es sei denn, sie als Kubicki.
Und die SPD wird Steuern und Abgaben erhöhen.
Und die Polizei wird sagen, wir haben keine Daten.
Ah, und da war es wieder. Weißt du, da sind wieder unsere drei Probleme. Ne? Wir können nichts, wir wissen nichts und wir erheben keine Daten.
Manchmal habe ich das Gefühl, die Kriminalitätsstatistik wird erhoben von Lothar Wieler.
Oh ja, aber liebe Basta Berlin-Gemeinde, wir wollten uns doch noch über stimulierende Stimulanzien unterhalten, ja? Wollen wir noch ein bisschen schmunzeln? Machen wir.
Arbeitsthese, unsere Außenministerin Annalena Baerbock ist ein Russentroll. Also eine Art U-Boot.
Ja.
Dafür haben wir unterschiedliche Verdachtsmomente. Ungefähr jeden öffentlichen Auftritt von ihr? Nein, es wird noch inhaltlich. Es geht beispielsweise um ihre Haltung über die Niger-Frage.
Beim Entwicklungshilfeministerium, da erfahren wir große Armut. Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Auf dem aktuellen Index der menschlichen Entwicklungen der Vereinten Nationen belegt das Land Rang 189 der gelisteten 191 Staaten. Rund 40% der Bevölkerung leben unter der nationalen Armutsgrenze.
Das ist bitter. Was macht man denn mit so einem bettelarmen Land am besten? Also wie hilft man den Menschen dort? Hier kommt ein Vorschlag der deutschen Außenministerin.
Und daher haben wir von Tag 1 des Putsches in Niger als europäische Außenministerin und Außenminister der hohe Beauftragte im engen Kontakt mit unseren Partnern der ECOWAS gestanden, immer wieder miteinander besprochen, wie wir unterstützen können. Und deswegen haben wir auch gerade von deutscher Seite so massiv dafür geworben, dass wir schnell ein Sanktionsregime auf den Weg bringen können.
Baerbock und die EU wollen den Niger sanktionieren. Klasse Idee, ja? Das am drittschlechtesten entwickelte Land der Erde. Und warum? Ja, um den Menschen dort zu helfen, das ist doch klar. Um den Menschen dort die Demokratie zu bringen. Deutschland setzt ein Zeichen.
Dass wir als demokratische Staaten der Europäischen Union anderen Demokratien zur Seite stehen, wenn sie uns brauchen. Dass wir das jetzt auf den Weg bringen, ist deswegen ein wichtiger Tag, nicht nur für die Menschen im Sahel, die Menschen in Niger. Der nigerische Außenminister und auch der ECOWAS-Präsident sind ja hier auch mit zu Gast, sondern es ist auch ein wichtiger Tag für die Demokratien weltweit.
Wisst ihr, ich glaube, das steht für sich. Dazu werden wir heute nichts mehr sagen. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir das in Basta Berlin Folge 190 nochmal aufgreifen. Also aufgreifen, dass Baerbock die Vorputschregierung im Niger rechtsstaatlich nennt. sie quasi zu einer lupenreinen Demokratie erklärt. Ja. Vielleicht blicken wir dann auch mal auf die wichtigen Drohnenstandorte im Niger, die die Vereinigten Staaten von Amerika dort betreiben. Mhm. Oder wir blicken noch mal auf die Uranfrage. Vielleicht blicken wir auch noch mal auf die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit anderen lupenreinen Demokraten da draußen. Aber wisst ihr was? Für heute belassen wir es mal dabei. Wir belassen es bei grünen Sanktionen gegen die Ärmsten der Welt.
Und warum ist Baerbock jetzt damit ein Russentroll? Naja, also in Afrika, da fällt ja derzeit eine Regierung nach der anderen. Etwa Mali, Burkina Faso, Niger oder auch Gabun. In Afrika, da treten derzeit quer über den Kontinent Russen, Chinesen, Amerikaner und Europäer in Erscheinung.
Wenn die Europäische Union jetzt ihre Werte auf dem Rücken der Bevölkerung verteidigt, was werden diese Menschen wohl von der Europäischen Union halten? Und wem werden sie sich wohl zuwenden? Ist unsere Ministerin also eine russische Agentin? Ein weiteres Indiz haben wir auch noch für euch und das kommentieren wir mit ein wenig Augenzwinkern.
Präsident Zelensky ist ein Kokser.
Oh. Okay, aus dem Zusammenhang schneiden, bei Twitter hochladen. Herr Joppa hat's gesagt.
Moment, also das ist ja ein klassisches russisches Narrativ, das in den sozialen Medien seit anderthalb Jahren rauf und runter geteilt wird. Der Verteidiger der freien Welt, der habe eben ein Drogenproblem. Da sollen Lines direkt neben der Webcam liegen und Schnee noch unter der Nase haften. Ja, und was sagt Frau Baerbock am Montag in Berlin?
Um die Exportkapazität für ukrainisches Getreide bis Ende des Jahres auf 4 Millionen Tonnen pro Monat zu verdoppeln.
Russentrollen Annalena, der absolute Wahnsinn. Also nicht zum ersten Mal spricht sie von der Kokaine. Aber Frau Baerbock, auch Ihnen helfen wir natürlich gerne. Ein richtiger Russentroll hätte nämlich was anderes gesagt.
Das kokainische Getreide, das wird niemals exportiert. Das wird immer in die Ukraine importiert. Brumm.
Nächste Station Kiew.
So ist es. Ja, und damit starten wir auch in unseren zweiten Teil für heute. Und dafür wollen wir erstmal eine gewisse Grundlage schaffen. Ja? Also deshalb mal zunächst die nicht ganz unwichtige Frage. Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Arbeit der deutschen Bundesregierung?
Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung hat laut einer Umfrage von Infratest DIMAP in den vergangenen 4 Wochen abgenommen. Nur 19% der Befragten sind mit der Arbeit der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP sehr zufrieden oder zufrieden. Anfang August waren es noch 21%. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschland-Trend hervor. 79% sind der aktuellen Umfrage zufolge weniger oder gar nicht zufrieden.
Berichtet die Stuttgarter Zeitung.
Moment, was war das jetzt? 19% sind mit der Ampelkoalition sehr zufrieden oder zufrieden?
Ja, das haben die so gesagt.
Wie viele von den 19% waren denn sehr zufrieden?
Kein Problem, Benjamin. Ich schaue jetzt nochmal bei wahlen.de rein. Die haben nämlich die genaue Unterteilung getwittert. Und da sehen wir, sehr zufrieden waren genau 0%. Zufrieden 19%, weniger zufrieden 44% und gar nicht zufrieden 35%.
Ja, ihr habt richtig gesehen. Was die Stuttgarter Nachrichten daraus gemacht haben, ist natürlich eine Farce und steht symbolisch für unsere Medienlandschaft. Aber bleiben wir mal bei der Aussage der Umfrage. Knapp 80% der Menschen würden diese Ampelregierung also nicht unbedingt vermissen, wenn man sie mit Schimpf und Schande aus unserem gemeinsamen Dorf jagen würde.
Ja, und das bringt uns zu unserer zweiten wichtigen Frage für heute.
Wann hast du das letzte Mal einen durchgezogen?
Das ist länger her, ehrlich gesagt. Ich habe nur einmal richtig konsumiert. Ein richtiger Testkonsum hat auch super gewirkt. Aber dann, also ehrlich gesagt, war es gut gewirkt, habe ich gedacht, da will ich mich gar nicht dran gewöhnen.
Sagt Karl Lauterbach auf eine Frage des Rappers Sido in der Sendung Kief Talk. Das hat so gut gewirkt, da will ich mich gar nicht dran gewöhnen. Man könnte also sagen, genau das Gegenteil wie bei den staatlichen Corona-Maßnahmen.
Das könnte man sagen. Das würde aber nur stimmen, wenn etwa Maskenpflicht, Impfung und Lockdowns nicht gewirkt hätten.
Dazu übrigens später mehr. Uns an die Corona-Maßnahmen gewöhnen, das möchte der Karl und das möchte die Bundespolitik natürlich weiterhin sehr gerne.
Denn was machen denn Regierungen, wenn ihre Arbeit doch eher schädlich für das Land ist, wenn die Unzufriedenheit bei den Bürgern zunimmt und die Bürger sie am liebsten abwählen würden? Sie lenken ab.
Na klar, ob mit Hitzeschutzplänen, 36 Jahre alten Nazi-Geschichten oder eben mit dem bösen und gefährlichen Coronavirus. Und auch, wenn der Sommer aktuell ja herrlicherweise noch einmal zurück ist, der Pandemieherbst, der ist ja schon in Aussicht, ne?
Entschuldigung, liebe Freunde, Marcel meinte natürlich nicht den Sommer, sondern er meinte das Extremwetter und er meinte selbstverständlich die menschengemachte Klimaerhitzung.
Völlig richtig, Entschuldigung.
Ja. Und obwohl die Sonne noch warm vom Himmel lacht, berichtet die Tagesschau bereits.
Das Thema Corona ist aus dem Alltag der allermeisten Menschen verschwunden. Doch ganz weg ist es noch nicht, denn das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt wieder steigende Infektionszahlen.
Ja, und sofort haben wir den alten Gassenhauer von Roland Kaiser im Kopf. Ich glaube, es geht schon wieder los.
Das darf doch gar nicht wahr sein. Wir brauchen mal so einen Chor.
Ja, gerne.
Andrea Nahles im Hintergrund. Der Südwestrundfunk berichtet am Montag, Besucher werden gebeten, nicht zu kommen. Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in der Eifel. Mindestens 10 Bewohner eines Seniorenheims in Bettingen haben sich mit dem Coronavirus infiziert.
Okay, also weder Todesfälle noch anscheinend schwere Erkrankungen, aber eben positive Tests und deshalb ein freiwilliges Besuchsverbot.
Und erinnert ihr euch noch daran, wo damals im Jahr 2020 die Corona-Maßnahmen angefangen haben und woran sich die deutschen Politiker dauernd ein Beispiel genommen haben? Tja.
Die Bild berichtet ebenfalls am Montag. Plötzliche Verschärfung. Israel führt Corona-Regeln wieder ein. Das Gesundheitsministerium ordnete an, dass Krankenhäuser PCR-Tests bei allen Patienten auf den internistischen Stationen machen sollen.
Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, und wie wir alle wissen, mit Tests fängt es an, mit hohen Inzidenzen geht es weiter. Und was dann folgen könnte, berichtet ProSieben Newstime am Dienstag.
Und weil in der kalten Jahreszeit die Zahlen weiter steigen dürften, empfiehlt der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen.
Okay, die aktuelle Corona-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Aber hey, flatten the curve!
Und was wird in diesem Moment wohl als erstes beworben? Na klar, der Impfstoff. Selbstverständlich angepasst an die neuen Varianten, also das wirklich gute Zeug.
So heißt es zwar, aber Impffans müssen jetzt ganz tapfer sein. Ja, wir müssen leider mitteilen, die Variante, auf die der neue Stoff angepasst ist, die kursierte im Februar dieses Jahres. Seitdem sind wieder andere Mutanten unterwegs.
Wurscht, das ZDF berichtet. Europäische Arzneimittelbehörde, grünes Licht für angepassten Covid-Impfstoff. Die EU-Arzneimittelbehörde hat die Zulassung eines angepassten Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer empfohlen.
Ja, und die Empfehlung? Erwachsene und Kinder über 5 Jahren bräuchten nur eine einzelne Impfung, unabhängig von ihrer Covid-19-Impfvorgeschichte. Jüngere Kinder könnten eine oder 3 Dosen erhalten, je nachdem, ob sie eine Grundimmunisierung abgeschlossen oder Covid-19 gehabt haben.
Oh, blöd für die Kleinkinder. Aber unser Service-Tipp für die Buster Berlin-Community, das ist wirklich sensationell. Das geht an all die Unentschlossenen, an all die immer noch zweifeln, an alle, die bislang ungeimpft sind. Also wenn ihr über 5 Jahre alt seid, so einfach seid ihr noch nie an die Grundimmunisierung gekommen. Mit nur einer Spritze als vollständig geimpft und grundimmunisiert zu gelten, Mensch, da klappt's dann auch mit dem Weihnachtsfest. Egal was kommt.
Danke. Aber nein, danke. Und das denkt sich ja übrigens auch ein großer Teil der Bevölkerung. Also was müssten wir denn jetzt machen, um die mRNA-Präparate dennoch quasi niedrigschwellig in die Arme zu bringen? BR24 berichtet.
Die Impfstoffe werden ab Herbst nicht mehr in Fläschchen mit mehreren Impfdosen geliefert werden, sondern vermutlich als Einzelspritze mit je einer Dosis. Das wäre für Ärzte wie Wolfgang Ritter von Vorteil.
Die Corona-Impfung als Einzeldosis würde auf Ebene der Praxis uns sehr viel das Leben erleichtern, weil wir die Patienten praktisch nicht irgendwo einbuchen müssten zu festen Terminen, sondern die Patienten könnten, wenn sie einen Termin bei einem Arzt haben, nebenbei sich die Corona-Impfung mitnehmen.
Ach, Sie sind hier zur Darmkrebsvorsorge? Dann holen Sie sich aber schnell noch mRNA ab.
Sie haben ein Gerstenkorn am Auge? Ich habe hier übrigens noch was von BioNTech Pfizer.
Sie leiden an Fußpilz? Bitte krempeln Sie Ihren linken Arm hoch. Ja, es klingt ja wie so ein wie so ein Spot von der Supermarktkette Real. Erinnerst du dich? Einmal hin, alles drin. Klasse. Real ist ja 2017 in die Insolvenz gegangen. Ich fürchte, das mit dem Impfstoff erlebt eine neue Renaissance.
Aber Moment, da müssten ja auch wieder die Ärzte mitmachen. Und so manipulierbar vom Staat oder Pharmaindustrie können die doch eigentlich gar nicht sein.
Naja, unsere Ärzte, die sind vor allem eins, pleite, ja, und auf jeden Impfeuro dann auch möglicherweise angewiesen. Im Hessischen Ärzteblatt, da meldet sich Dr. Wolf Andreas Fach zu Wort. Präsidiumsmitglied der Ärztekammer, Internist und Intensivmediziner aus Frankfurt. Die Überschrift lautet Lauterbachs perfide Strategie.
Und da lesen wir, Lauterbachs Planlosigkeit entpuppt sich als perfide Strategie. Ärztliche Leistung wird zunehmend dirigiert und substituiert. Der Ärztemangel verfestigt sich durch fehlendes Engagement für Studienplätze in der Humanmedizin. Ärztliche Leistungen in Klinik und Praxis werden finanziell und inhaltlich ausgehungert. Durch mangelnde Stellenbesetzung in den Kliniken sowie fehlende Anpassung und Inflationsausgleich im niedergelassenen Bereich.
Klingt gar nicht gut. Und in der Rentner Bravo, also in der Apothekenumschau, da lesen wir: Kinderkliniken, erneut katastrophale Zustände im Herbst und Winter. Im Interview spricht Professor Florian Hoffmann über fehlendes Personal, falsche Anreize und eine Politik, die seit Jahren zu wenig in die Kindermedizin investiert. Herr Hoffmann ist übrigens auch Intensivmediziner.
Das ist gruselig.
Ja.
In der einst blühenden Volkswirtschaft Deutschland, dem ehemaligen Exportweltmeister, der Heimat des Wirtschaftswunders, entwickelt sich das Gesundheitssystem scheinbar so rapide bergab, dass es vor allem nur noch eins ist. Gesundheitsgefährdend.
Ja, und der Bundesgesundheitsminister, der ja übrigens Sozialdemokrat ist, der von den Medien in sein Amt befördert wurde, der macht alles noch weitaus schlimmer. Und tatsächlich scheint das nämlich keine Planlosigkeit, sondern ein perfider Plan zu sein.
Denn einerseits hat sich Dr. Karl ja schon vor vielen Jahren für Klinikschädigung ausgesprochen, wenn mich nicht irre, gemeinsam mit Bertelsmann oder neue Initiative Soziale Marktwirtschaft, die ohnehin vielleicht das Gleiche sind, schaut nochmal rein. Und zweitens hat er neue Strukturen geschaffen, die den Ärzten praktisch kaum mehr Mitspracherecht bei Neuzulassung oder Änderung im Gesundheitssystem lassen.
Ja, aber hey, der ein oder andere Euro lässt sich dann wenigstens ja mit der Impfe einnehmen und natürlich mit Corona-Tests, ist ja klar, je mehr, desto besser. Und somit gilt in dem Fall genau das Gegenteil von dem, was Lauterbach noch im Juli großspurig verkündet hat.
Die Bürger können sich darauf verlassen, dass nicht Leistungen erbracht werden, die vielleicht nicht erbracht worden wären, wenn es nicht um den wirtschaftlichen Druck in der Klinik gewesen wäre.
Nun ja, wir wollen hier allerdings auch keineswegs die Ärzte in Schutz nehmen. Denn mittlerweile dürfte doch wirklich jeder Mediziner, müsste zumindest jeder Mediziner, über die Nebenwirkungen von mRNA-Produkten informiert sein. Und fragt euch doch mal selber, wie habt ihr denn eigentlich aufgeklärt? Was habt ihr denn damals gewusst? Was habt ihr denn damals kommuniziert?
Richtig.
Aber wir wollen ganz gerne erklären, wie der Staat einen Anreiz dafür geschaffen hat, weiter zu impfen.
Ja, und wir haben übrigens auch gute Nachrichten. Ihr kennt uns. Also unberechtigte Panikmache, das überlassen wir lieber den Leitmedien und der Politik. Ja, wir wollen auch mal entwarnen, wenn man denn entwarnen kann.
Deshalb die gute Nachricht Nummer eins. Stand jetzt kann es auch ganz ohne Corona-Impfung weitergehen. Man kann sie ablehnen. Es gibt keine uns bekannte Pflicht. Im Moment wissen wir auch nichts von Plänen, eine Pflicht einzuführen. Wenngleich wir uns das im Detail in bestimmten medizinischen Einrichtungen und Heimen natürlich nochmal anschauen müssen.
Ja, und zweitens, die Corona-Maßnahmen, die wir alle in den vergangenen Jahren gesehen und erlebt haben, die werden so wohl nicht mehr kommen. Also alle Zeichen deuten darauf hin. Natürlich wissen wir, dass Chef Werner Lauterbach auch in diesem Winter wieder ordentlich das Blaulicht schwingen wird. Aber Zustände wie im vergangenen Winter sind da erstmal nicht in Sicht.
Lockdowns wegen Corona sind wohl ausgeschlossen. Auch eine flächendeckende Maskenpflicht kommt wohl nicht mehr. Das ist medizinischer Konsens. Okay, ein paar Unbelehrbare oder Angstgestörte gibt es natürlich immer.
Ja.
Sowohl in der Gesellschaft, in den Medien und in der Politik. Siehe Janosch Dahm und Karl Lauterbach.
Mhm.
Aber auch die werden immer mehr entlarvt.
Und Gleiches ist jetzt auch in den USA passiert. Dort ist eine vielbeachtete Studie zur Wirksamkeit von Masken erschienen, die als eine der strengsten und umfassendsten Analysen zu dem Thema überhaupt gilt. Nicht nur die New York Times hat daraus zitiert, auch der eher als linksliberal geltende Sender CNN hat darüber berichtet.
Ja, man schaue sich das Video gerne mal in Gänze an. Es ist doch sehr interessant, wie die Frage von CNN da kommt.
So als wenn das jetzt ja offensichtlich wäre. Aber wenn das jetzt so offensichtlich ist, wie habt ihr denn damals darüber berichtet? Wie habt ihr denn zum Beispiel darüber berichtet, wenn Leute Double Masking betrieben haben, also sich gleich zwei Masken übereinander gezogen haben? Diese Studie besagt, dass nicht einmal die FFP2-Masken irgendeinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hatten. Gar keine Maske. Zu keinem Zeitpunkt. Anderslautende vorherige Studien zu dem Thema seien schlicht fehlerhaft gewesen.
Und was sagt Fauci?
How do we get beyond that finding of that particular review?
Yeah, but there are other studies, Michael, that show at an individual level for individual.
Bitte was? Also Fauci sagt jetzt allen Ernstes, dass es aber Studien gäbe, die einen individuellen Schutz der Masken nachgewiesen hätten. Hä? Also wie jetzt? Also keine Auswirkung auf das generelle Infektionsgeschehen, aber ein individueller Schutz?
Ja, ist doch ganz klar, Marcel. Also allgemein gesehen, für alle sind Masken wohl Murks, aber wer sie ernsthaft und angsterfüllt getragen hat, der hat ja dann vielleicht auch noch Abstände besonders gut eingehalten, vielleicht hat er sich isoliert, vielleicht hat er niemanden an sich herangelassen. Und wer sich ausschließlich in seiner eigenen Bubble befindet und die nur online trifft.
Ja, und die nur online trifft.
Der kann sich ja auch mit nichts anstecken.
Ja, das stimmt. Also mit anderen Worten, die Masken waren eben ein rein politisches Zeichen der Panikmache. Das kennen wir übrigens auch vom Expertenrat hier in Deutschland. Grüße an Herrn Lauterbach. Und eins wollen wir euch heute auf jeden Fall noch präsentieren. Kennt ihr diese Dame hier im Interview mit Harald Lesch?
Was wäre denn ein probates Mittel, um überhaupt hier noch in diese Skeptiker-Milieus einzudringen, mit neuen Positionen und der Hoffnung, dass sie sich impfen lassen dann?
Ja, man muss ja auch nochmal fragen, wie viele von diesen wirklich krassen Skeptikern gibt es eigentlich? Wir sehen jetzt schon in den Befragungen, dass der Anteil ein wenig zurückgeht. Also manche Leute entscheiden sich jetzt doch um. Das heißt, es gibt schon auch noch einen gewissen Anteil, der vielleicht noch zögert und vielleicht noch erreichbar ist oder sogar impfbereit ist.
Diese Frau, die gegenüber dem Regierungsphysiker Harald Lesch ja schon fast sympathisch wirkt, heißt übrigens Dr. Cornelia Betsch. Ihres Zeichens Psychologin, außerdem lange Zeit Mitglied im Corona-Expertenrat der deutschen Bundesregierung und eine motivierte Verteidigerin der Corona-Maßnahmen.
Das ist aber nicht alles, nee. Frau Betsch leitet an der Universität Erfurt außerdem den deutschen Zweig des EU-Projekts JitsuWax. Das ist wirklich was ganz was Feines. Habt ihr schon mal von gehört?
Vielleicht habt ihr es ja schon mal gehört, wenn ihr diese Woche Kontrafunk gehört habt. Da ging es ja auch darum im Interview mit Norbert Hering. Auf der Website von JitsuWax lesen wir: Dies ist eine Lernplattform, die Ihnen den nötigen Kontext liefert, um Argumente abzuwägen und Fehlinformationen über Impfungen zu entlarven.
Ach toll. Bei JitsuWax, da handelt es sich also um eine psychologische Kampfkunst, bei der Impfskeptiker etwa als psychisch krank diskreditiert werden. Ja, und die einzige Wahrheit, die liegt dann natürlich bei EU und WHO.
Und bezahlt habt ihr das Ganze, nämlich aus euren Steuergeldern. Laut Uni Erfurt gab es nur für die Abteilung von Frau Betsch dafür EU-Forschungszuschüsse von knapp 750.000 Euro. Insgesamt wird JitsuWax von der EU mit weit über 3 Millionen Euro gefördert.
Und warum zeigen wir euch das? Naja, damit wir natürlich den Kopf schütteln können, das ist eine Sache. Aber das Zweite ist, Frau Betsch, die hat noch einen anderen Job, einen ganz spannenden Job, ebenfalls an der Uni Erfurt. Und der hat auch was mit Diskreditierung von sogenannten Skeptikern zu tun.
Sie ist jetzt auch Direktorin des von ihr selbst geschaffenen IPB-Instituts. Herr Jopper, was verbirgt sich dahinter?
IPB heißt Institute for Planetary Health Behavior. Zu Deutsch, Institut für planetarisches Gesundheitsverhalten. Die gucken bestimmt also auf den Mars und auf die Venus.
Und auf der Homepage erfahren wir, am IPB wollen wir menschliches Verhalten verstehen, um Gesundheit zu fördern und das Klima und die Umwelt zu schützen.
Mit anderen Worten, hier wird geforscht, um besser zu verstehen, wie man besser auf die Bürger einwirken kann, damit die Klimaagenda von der Bevölkerung auch umgesetzt wird.
Bei der Finanzierung sehen wir, dass neben der Uni Erfurt auch wieder die Europäische Union mit an Bord ist, außerdem das Bundesgesundheitsministerium oder auch das Robert-Koch-Institut.
Wisst ihr, uns ist es eigentlich egal, ob grundrechtseinschränkende Maßnahmen wegen eines Virus oder wegen des Wetters erlassen werden.
Ob Menschen wegen ihrer Kritik an der Gesundheits- oder der Klimapolitik diskreditiert werden.
Uns ist es egal, ob unser Steuergeld für Impfwerbung oder für eine, damit wir gut durch den Winter kommen, Kampagne rausgehauen wird.
oder ob wir als rechts gelten, weil wir diese Regierung wegen ihrer vergangenen oder der geltenden aktuellen Politik kritisieren.
Und um es mit den Worten von Bundeskanzler Willy Brandt zu sagen: Wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden. Und dies ist ganz wörtlich gemeint.
Und da werden wir uns dann alle gemeinsam treffen. Wir, die Jungs von Basta Berlin und wahrscheinlich auch ihr. Denn zusammen mit euch werden wir bis zum Schluss über ganz bestimmte Fragen sprechen.
Was machen wir jetzt in der Zeit, die vor uns liegt? Aus unserer Sicht. In der harten Auseinandersetzung, aber in der gemeinsamen Verantwortung für dieses Land und für die Menschen dieses Landes.
So ist es. Danke, Willi. Ja, und wie immer gilt, lasst euch bitte nicht in Panik versetzen, aber seid wachsam.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Webtipp und der geht genau in die Richtung, die wir gerade beschrieben haben. Es geht um einen Künstler, der ebenfalls schon lange gemerkt hat, dass er gegen das, was da aktuell passiert ist, irgendwas machen muss.
Ja, sein Name Yan Song King. Einige von euch kennen ihn vielleicht und uns war der bisher allerdings noch nicht bekannt. Der nennt sich selbst einen schwurbelnden Liederkönig und Heimatdichter aus Dresden und wir finden seine Werke wirklich klasse.
Hier kommt ein Ausschnitt aus seinem neuesten Song Sommer, Sonne, Widerstand von Yan Song King. Sollte es Probleme mit den Urheberrechten geben, was bei so einem Lied vielleicht, weil es kommt irgendwie aus der DDR, vielleicht hat er irgendwie Amiga, wie hießen die denn in der DDR, Andreas? Da bist du auch Wessi.
Wir sind hier, das ist auch ein Wessi.
Ja, ja.
Das hilft nicht.
Na toll, ich mache ja hier einen auf Ossi-Quote und weiß nicht mehr, wie unsere Plattenlabels damals hießen. Also, ich schließe nicht aus, dass es Probleme geben könnte. Wenn, dann nehmen wir das andere Song, den anderen Song über die Ukraine. Ansonsten kommt hier Sommer, Sonne, Widerstand.
Am Zeltplatz im Biss lauschen wir dem Campingplatz Geflüster. Seine Datsche hätt hier wohl auch der Wirtschaftsminister. Ein Spaziergang zu ihm ist zur Demo angewachsen. Lauter als die Ostsee tönt, Sprechchöre aus Sachsen. Regen macht die Ostsee nass, Widerstand macht trotzdem Spaß. Radio vom Kontrafunk bringt Widerstand an neuen Schwung.
Sommer, Sonne, Widerstand von Yan Song Kim zu finden unter anderem auf seinem YouTube-Kanal KGS und natürlich unter unserer heutigen Folge nochmal verlinkt.
So ist es. Grüße gehen raus. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Unser Schlussappell, immer schön positiv bleiben. Die schlechte Laune verbreiten ja andere für uns. Lasst euch da nicht klein machen, ihr seid nämlich nicht allein.
Ich sehe in unserem Land als Handwerker, als Metzger keine Zukunft mehr. Ich wandere jetzt nach Kanada aus.
Oh, lieber Herr Aiwanger. Also, auch wir haben gewisse Kontakte nach Kanada und können Ihnen sagen, so viel besser ist es da auch nicht.
Nee.
Darum bleiben wir einfach alle gemeinsam hier und wir harren der Dinge, die da auf uns zukommen mögen. Ich mache jetzt lieber Feierabend. Vielen Dank für Unterstützung. Ich bin nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei. Nächste Woche drehen wir die nächste Runde. Das ist dann Basta Berlin Folge 190. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.